Schon mal überlegt, was Forscherinnen und Wissenschaftler in Ostbayern eigentlich so machen den ganzen Tag? Wir finden's raus und sagen's dir. Verständlich, ab und an ein wenig provokant und ganz sicher auf den Zahn gefühlt. Denn im Elfenbeintürmchen gibt es eine Menge toller Geschichten zu entdecken. Forschungsfunk, ein Wissenschaftspodcast der TH Deggendorf.
Herzlich willkommen zum Forschungsfunk der Technischen Hochschule Deggendorf. Wir haben heute ein ganz wichtiges Thema. Wir haben jetzt, ich glaube, 13 Folgen lang gefühlt immer über Digitalisierung gesprochen, vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen und noch nur ganz am Rande über das ganz wichtige Thema eben, das ist die Cybersecurity. Und das wollen wir heute nachholen. Und ich habe im Studio heute bei uns auf der Couch eine sehr charmante Kollegin vom Campus in Vilshofen. Herzlich willkommen, Stefanie Merz. Schön, dass du da bist bei uns und uns heute ein bisschen erhältst zum Thema Cybersecurity, das, wie wir gerade im Vorgespräch schon mal ein bisschen festgestellt haben, sehr weit gehen kann. Du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin eben am Campus Vilshofen der Technischen Hochschule Deggendorf und vielleicht erstmal das Forschungsgebiet, an dem du dort arbeitest, du, glaube ich, promovierst auch gerade. Was ist das für Forschungsgebiet? Was ist so deine Thematik, mit der du dich beschäftigst?
Ja, danke Jörg, also hallo. Also ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Campus in Vilshofen mit Schwerpunkt Cybersicherheit. Bei uns im Forschungsschwerpunkt künstliche Intelligenz für Cybersicherheit und promoviere praktisch auch auf dem Thema, das Ganze in Kooperation mit der Universität in Pilsen in Tschechien. Genau, und da bin ich aktuell in zwei Forschungsprojekten eingebunden. Das eine Projekt, das ist das Projekt Caden, das schwerpunktmäßig auf Anomalieerkennung in der Industrie abzielt. Und das zweite Projekt, das DigiSigmo, zielt primär auf praktisch die Förderung der digitalen Sicherheitskultur von KMU ab, durch gezielte Maßnahmen der Schulung und Weiterbildung.
Mhm. Anomalie heißt, dass plötzlich Daten auftauchen, die so nicht auftauchen sollten.
Ganz genau. Also praktisch, man geht davon aus, bestimmte Abläufe, also bestimmte Kommunikationen in einem Unternehmensnetzwerk, die wiederholen sie immer oder treten praktisch immer wieder mal auf. Mhm. Und es sind meistens auch die gleichen Geräte, die miteinander kommunizieren. Und eine Anomalie wäre in dem Fall eben eine Abweichung. Also wenn jetzt zum Beispiel ein anderes Gerät auf einmal mitkommuniziert oder wenn jetzt Geräte miteinander kommunizieren, die noch nie kommuniziert haben zum Beispiel.
Okay. Reichlich komplex das Ganze, aber ich sehe schon, du kannst uns heute sicher erhellen bei dem Thema. Wir haben vorher darüber natürlich gesprochen, was ihr macht. Ihr wollt mehr Bewusstsein schaffen für das Thema Cybersicherheit und ihr sagt mit innovativen Maßnahmen. Was muss ich mir da vorstellen? Ich denke mir, okay, ich sage den Leuten Bescheid, auf was sie aufpassen müssen, aber was wäre jetzt eine innovative Maßnahme bei dem Thema Bewusstseinsschaffung zur Cybersicherheit?
Genau, also mit innovativen Maßnahmen meinen wir, dass wir in dem Projekt gezielt zusammen mit den Unternehmen passende Maßnahmen für Schulung und Weiterbildung eben entwickeln. Also zum einen steht da dieser Netzwerkgedanke im Vordergrund. Wir haben ein Netzwerk an Unternehmen, die praktisch an dem Projekt teilnehmen oder mitwirken, für die dann praktisch diese Schulungen angeboten werden. Also wir gehen da wirklich stark auf die Unternehmen und ihre Interessensfelder ein und überlegen uns dann, wie können wir jetzt praktisch diesen Bedarf am besten adressieren. Also wir schauen, welche Schulungsformate bieten sich an, zum Beispiel ganz klassische Schulungsformate, aber bis hin zum Online- oder Self-Learning. Wenn wir jetzt Unternehmen haben, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nur eine Person, die kann nicht so viel Zeit aufbringen, dass man sagt, man fokussiert sich auf Micro-Learning-Einheiten, wo man sagt, man lernt schon innerhalb von 5 bis 10 Minuten was einen Benefit bringt. Und wir schauen auch, dass wir jetzt den Unterrichtsstoff oder sagen wir den Stoff, den wir vermitteln wollen, nicht ganz so trocken darstellen, sondern eben auch auf Ansätze wie Gamifizierung zurückgreifen. Da kann man sich ein bisschen vorstellen, wie so interaktive virtuelle Schnitzeljagden zum Beispiel, wo jetzt die Benutzer sich irgendwo durchklicken müssen und dann was errätseln müssen. Oder Escape Rooms, also wenn das Escape Room-Konzept bekannt ist, also wo man praktisch Leute mehr oder weniger in einen Raum einsperrt und die sie dann praktisch durch Rätsel lösen, daraus wieder befreien müssen.
Okay, und finden die das, ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren Lego Serious Play zum Beispiel, da wurde aber oft abgetan, naja, das ist ja Kinder, gehört eigentlich ins Kinderzimmer und so weiter, aber so Gamification-Sachen, glaube ich, halten doch immer mehr Einzug, weil es einfach mehr Spaß macht, damit zu lernen. Wird aber dann auch entsprechend als schon trotzdem als seriös wahrgenommen von den Leuten, mit denen ihr arbeitet.
Genau, also es ist schon so, es ist einfach eine nette Auflockerung, sagen wir so. Wir bieten natürlich auch diese klassischen Formate an, wie jetzt jemand hält einen Vortrag oder eine Präsentation, aber natürlich hat der Mensch ja auch nur eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne. Jetzt sagen wir, wenn er jetzt gerade 1,5 Stunden in einem Vortrag sitzt, dann kann man sich halt überlegen, jetzt das nächste Thema dann eben eher dann auf so einen spielerischen Charakter zu vermitteln. Das bringt zum einen wieder neue Auffrischung rein, also dass die Leute wieder aufmerksamer sind und damit sie praktisch dann auf andere Weise nochmal was vermittelt kriegen, und wir haben bisher eigentlich auch nur positive Rückmeldungen bekommen.
Okay. Das heißt aber, wenn ich jetzt als Unternehmen Jörg Kunst zu euch komme, dann kriege ich keinen Service oder keine Schulung von der Stange, sondern kann praktisch euch erklären, wie meine Unternehmung funktioniert, wo meine Probleme sind, wo ich Reibungspunkte habe oder wo ich schon als Laie vielleicht was sehe, und ihr konzipiert quasi dann das Coaching für mich oder für wer auch immer von meiner Firma kommt, entsprechend custom-made sozusagen, zumindest in einem gewissen Grade.
In die Richtung geht's, ja. Man muss vielleicht nochmal hervorheben, dass eben in dem Projekt, also man muss dazu sagen, unser Fördergeber ist der Europäische Sozialfonds Plus, und der sieht da ganz stark diesen Netzwerkgedanken dahinter. Das heißt, es soll immer möglichst das ganze Netzwerk an Unternehmen adressiert werden. Natürlich versuchen wir schon, dass wir praktisch alle Bedarfe, die jetzt da sind, praktisch abzudecken. Das heißt, wir machen eben Umfragen, Fragebögen oder fragen eben die Felder ab, müssen aber dann schon schauen, dass wir das so aufbereiten, dass auch praktisch modular für die anderen Unternehmen auch nutzbar ist.
Also ist so ein Balanceakt zwischen dem, dass man möglichst nah auf den Kunden eingeht, aber gleichzeitig halt auch Sachen rausholt oder Sachen macht, die auf andere mit anwendbar sind.
Genau, praktisch, weil das andere wäre ja dann fast schon eine Dienstleistung, muss man sagen, wo dann ein Unternehmen praktisch uns oder andere Dienstleister beauftragen könnte.
Okay. Kleine und mittlere Unternehmen, Netzwerk aufbauen, wie kommt ihr an die ran? Kommen die zu euch und sagen, hallo, wir haben Houston, wir haben ein Problem? Oder müsst ihr auch Akquise betreiben, indem ihr rausgeht und sagt, okay, schauen wir uns mal an, wer hier in Frage kommt?
Also man muss sagen, Gott sei Dank, inzwischen kamen die Unternehmen sogar zu uns. Man muss sagen, das war nicht von Anfang an so. Also das Projekt hat jetzt letztes Jahr im Oktober gestartet, und wir haben schon ganz weit davor eigentlich stark Akquise betrieben, damit wir genug Unternehmen zusammenkriegen, weil praktisch allein für die Förderung schon 10 Unternehmen praktisch notwendig waren. Also man muss praktisch schon vorweisen, okay, wir haben hier 10 Unternehmen mindestens, die Interesse zeigen. Das heißt, wir haben am Anfang ganz stark halt auch Kaltakquise betrieben. Wir haben wirklich Unternehmen aus der Umgebung, also speziell fokussiert sich das Ganze auf Bayern, praktisch angeschrieben, haben gesagt, hey, hättet ihr da Interesse? Wir haben über die Cluster-Ausschreibung gemacht, über Newsletter. Wir sind praktisch auch an die Gründerzentren, an die Wirtschaftsförderung herangetreten, haben gesagt, könnt ihr da vielleicht über eure Newsletter was rausschreiben? Wir bräuchten da noch Unternehmen, die da mitmachen. Und ja, seitdem wir praktisch sozusagen schon die ersten Ergebnisse jetzt auch immer vorweisen, also praktisch in Social Media jetzt oder über lokale News, über lokale Zeitungen, kommen jetzt viel mehr Unternehmen an und sagen, hey, wir haben das gehört, wir finden das toll und würden da gern mitmachen.
Also die ersten 10 waren ein bisschen schwieriger.
Wir haben gesagt, wir wollen lieber ein bisschen mehr als 10 akquirieren, weil wir natürlich auch jetzt im Laufe vom Projekt immer wieder vorweisen müssen. Praktisch bei unseren Netzwerkveranstaltungen müssen immer 10 Teilnehmer aus 10 verschiedenen Unternehmen dabei sein. Das heißt, wenn wir gesagt hätten, wir nehmen jetzt nur 10 Unternehmen, dann hätten wirklich immer alle da sein müssen, haben wir gesagt, ist wahrscheinlich nicht realistisch. Deswegen haben wir versucht, gleich von Anfang an so viel wie möglich mit ins Boot zu holen.
Und ist es so, dass man sagen kann, okay, wenn man bestimmte bekanntere Unternehmen vielleicht hat, auch wenn es um KMU geht, dass das auch eine Zugkraft entwickelt, dass man sagt, dass andere schauen und sagen, ah, aber die sind auch dabei, anscheinend ist das wirklich eine tolle Sache.
Also tatsächlich haben wir jetzt noch nicht die Erfahrung gemacht, dass jetzt jemand praktisch kommt und sagt, wir würden jetzt gerne mitmachen, weil dieses Unternehmen dabei ist. Aber ich denke schon auch, dass die, sagen wir mal, die Unternehmen sie untereinander auch vernetzen. Sollen sie ja auch im Rahmen dieser Netzwerkveranstaltungen oder dieser Schulungen und dass das dann eine Wirkung haben kann auf Unternehmen oder auf Partizipation der Unternehmen.
Okay, lass mich nochmal auf die Personen runterbrechen. Jetzt, wir sprechen ja von kleinen Unternehmen. Wen habt ihr da jetzt konkret angesprochen? Weil in der Regel haben die vielleicht keine oder die haben vielleicht oft keine IT-Abteilung und geschweige denn eine Cyber-Security-Abteilung. Sind es dann die Chefs oder wer, wo ist das Bewusstsein in diesen Unternehmen verankert, beziehungsweise wer kümmert sich da um die Umsetzung?
Genau, also tatsächlich wollen wir mehrere Zielgruppen in einem Unternehmen ansprechen, weil, wie du schon ganz richtig sagst, wirklich so das IT-Personal ist jetzt vielleicht bei einem 1-2-Personen-Unternehmen gar nicht vorhanden, sondern man hat halt dann entweder eine Person, die ist halt dann Führungskraft, Endnutzer und IT-Personal, oder wenn man jetzt sagt, sie beauftragen externe Dienstleister, hat man oft einmal gar kein IT-Personal. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen es möglichst breit fächern. Also wir wollen sagen, wir sprechen die Führungskräfte an, IT-Personal und Endnutzer und vermitteln denen eben angepasst Wissen. Also wir wollen wirklich auch spezifisch diese Rolle adressieren, weil natürlich interessiert jetzt ein Manager mehr, wie muss ich mein Unternehmen strukturieren oder welche Prozesse muss ich etablieren, um praktisch Cybersicherheit zu leben. Und ein Endnutzer interessiert halt vielleicht mehr, auf was muss ich jetzt achten, bevor ich auf einen Link in der E-Mail klicke.
Okay. Der Begriff künstliche Intelligenz ist, glaube ich, ganz am Anfang schon mal gefallen. Den dürfen wir natürlich nie auslassen. Welche Rolle spielen? Na, ich glaube, du hast gesagt, mit Hilfe künstlicher Intelligenz macht ihr ja auch Cyber Security oder Cybersicherheit. Umgekehrt jetzt von der Perspektive des Users ist es ja oft so, okay, ein Teil der Leute sind sich schon bewusst, dass man mit KI-Ergebnissen von einem Chatbot, wenn ich jetzt Deutschland-GPT oder Claude oder was auch immer nehme, zumindest kritisch umgehen sollte, mir das genau anschauen sollte. Umgekehrt weiß ich nicht, ob das Bewusstsein schon so da ist. Ich prompte ja auch, ich gebe was ein, eine Frage ein oder gebe einen Auftrag ein oder ich sage, mache aus diesem Paper oder aus diesem Papier oder aus diesem Antrag oder was auch immer irgendwas. Das heißt, ich füttere eigentlich die KI mit Daten. Ist da das Bewusstsein schon, oder wie würdest du das Bewusstsein ansiedeln, einfach mal im User-Umgang mit KI, wie da der aktuelle Stand so ist?
Ja, also ich muss sagen, man muss sagen, mit dem ganzen Aufkommen von KI jetzt merkt man schon auch, dass die Awareness allgemein für Cybersicherheit tatsächlich steigt. Aber man merkt halt auch, dass dann teilweise immer noch so unreflektierter Umgang stattfindet. Also zum einen werden die Leute geschult, zum anderen leben sie es aber noch nicht, wenn man das so sagen darf, also die Sicherheit. Weil immer mal wieder, also wir halten jetzt auch in dem Rahmen praktisch Schulungen, wo wir eben adressieren, welche Gefahren entstehen durch KI. Das ist zum einen eben auch sowas wie Falschinformationen oder gezielte Angriffe mit KI. Aber was wir eben auch thematisieren, ist, dass man sagt, eigentlich jetzt gar kein böswilliger Angriff, sondern eigentlich wirklich die unbewusste Nutzung oder die unbewusste Weitergabe von Informationen. Und ich glaube, gerade da muss man ansetzen und muss sagen, da muss man ein bisschen mehr Awareness schaffen. Weil gerade wenn man jetzt zum Beispiel von so Übersetzungsprogrammen spricht, da oft einmal ist da im Hintergrund oder bei so Rechtschreibkorrekturprogrammen ist im Hintergrund schon KI. Und wenn entsprechend nicht irgendwelche, sagen wir mal, Lizenzierungen vorliegen und keine IT-Freigaben im Unternehmen, dann ist halt schon so, dass die Daten, die man da reingibt, also können jetzt auch sensible oder Kundendaten sein, einfach auch verwendet werden von dieser KI fürs Training oder auch dann eben für Ausgaben bei anderen Leuten, womit man sich halt dann eigentlich sozusagen ein Datenloch oder ein Leck halt dann ins Unternehmen holt. Und wer nutzt denn jetzt, sagen wir mal, in seinem Alltag aktuell nicht schon auch jetzt ein ChatGPT, ein Claude oder ein Gemini, also es kommt jetzt schon überall vor und man hat einfach so niedrige Hemmschwelle, dann zu sagen, okay, man nutzt das jetzt in der Arbeit halt vielleicht auch mal, einfach um eine Frage zu stellen und dann sind halt einmal sensible Daten abgeflossen, was dann einen Nachteil haben kann fürs Unternehmen.
Naja, und es ist dann nicht so ganz vorne im Bewusstsein, keine Ahnung, ich habe eine vertrauliche E-Mail, den lasse ich mir schnell übersetzen. Aber genau, damit stelle ich sie quasi öffentlich in einem gewissen Maße. Das ist, glaube ich, muss noch ein bisschen wachsen. Und man sieht, Also ich beobachte, dass gefühlt jeden Tag eine neue KI-Leitlinie irgendwo aufpoppt, die irgendjemand erstellt hat. Das heißt, es gibt viele KI-Leitlinien, es gibt viele Leute haben sich Gedanken darüber gemacht. Die Frage ist nur, wer implementiert da oder wer liest die? Weil es reicht ja nicht einfach zu sagen, schau, jetzt haben wir eine KI-Richtlinie. Wenn die Leute halt dann trotzdem einfach sagen, ja, ChatGPT mag ich nicht, ich nehme Deutschland-GPT oder ich nehme Claude oder was anderes. Es ist natürlich nicht kontrollierbar letztendlich.
Genau, also es ist halt, das sehe ich auch, dass man halt da immer noch mal mehr Wissen vermitteln muss und eben stärken muss, dass man halt wirklich schaut, zumindest sollte man sich Gedanken machen, was gebe ich in so ein System rein. Wenn ich jetzt eine Frage stelle, sagen wir mal, die ich eigentlich auch googeln hätte können, wo jetzt nicht unbedingt sensible Informationen drin sind, dann kann man vielleicht schon mal so, sagen wir mal, eine nicht autorisierte KI nutzen. Aber wenn es jetzt wirklich sensible Daten sind, dann sollte man immer auf die Leitlinien oder auf die Vorgaben von der IT oder halt vom Unternehmen halt auch zurückgreifen, weil gerade dann ist es ja praktisch, die erlaubten KI sind ja dann die man nehmen darf, wo entsprechende Regulierungen vorliegen, dass es dann praktisch nur verschlüsselt gespeichert wird oder dass es nicht fürs Training verwendet werden darf, aber halt nicht die anderen, die man jetzt vielleicht so in seiner Freizeit nutzt.
Ja, okay. Du hast Netzwerke angesprochen, dass das auch ein wichtiger Aspekt ist, auch vom Projektträger her. Wenn ich bei euch zu euch komme als Unternehmen, heißt es dann für mich, dass ich eben auch davon profitiere, dass andere Unternehmen aus meiner Branche oder vielleicht auch aus ganz fernen, manchmal ist es kein Problem, eine ganz andere Perspektive zu sehen, dass die sich dann untereinander auch vernetzen, also nicht nur die Vernetzung von der Hochschule zu den Unternehmen stattfindet, sondern auch die Vernetzung zwischen Unternehmen.
Genau, also das wäre sozusagen der Wunschgedanke, dass jetzt nicht nur wir unser Wissen aus der, sagen wir mal, Wissenschaft, Forschung in die Unternehmen transferieren, sondern dass im Rahmen von so Netzwerkveranstaltungen dann eben auch Unternehmen selber sich untereinander austauschen. Also natürlich ist es vielleicht nicht immer ganz vergleichbar, weil wenn man jetzt, sagen wir mal, man spricht von KMU, KMU ist ein sehr breiter Begriff, ja, ja. Das heißt, wirklich, erstens mal kann man sagen, auch dort gibt es nochmal Abstufungen vom Ein-Mann-Betrieb, vom Selbstständigen bis hin zu, sagen wir mal, gerade an der Grenze zu den 250 Mitarbeitern und natürlich aus allen möglichen Branchen, wo man jetzt sagt, manche, die eigentlich eher dann aus dem handwerklichen Bereich kommen, wo man sagt, da ist jetzt vielleicht die Digitalisierung schon angekommen, aber vielleicht nutzt man da nicht jede Stunde des Tages einen Computer. Und dann gibt es wirklich sehr technisierte Richtungen, wo man sagt, die arbeiten eigentlich nur am Computer. Und da ist halt dann besonders wichtig, dass man nicht irgendwo unterwegs ist oder sich nicht ausreichend schützt vor so Angriffen.
Wir reden ja von Sicherheit. Ist es für die dann ein Problem, wenn sie sagen, oh, da sitzen noch 5 andere drin? Die kenne ich alle, die sollen eigentlich nicht wissen, was ich für ein Problem habe.
Also tatsächlich haben wir bisher noch nicht den Eindruck. Also wir haben auch Leute, die auf uns zukommen, sagen, würdet ihr jetzt zum Beispiel mal anschauen, wie sicher ist denn mein Unternehmen? Da haben wir ja vorher gesagt, wir bieten jetzt keine Individualdienstleistungen an, aber wenn man denen dann sagt, okay, wir würden das Ganze natürlich anonymisiert, aber sozusagen im ganzen Netzwerk vorstellen, wäre das okay für dich? Da haben wir bisher schon die Rückmeldung gekriegt, ja, wären sie auch dabei. Also.
Und was sind so die größten Schwachstellen?
In einem Netzwerk?
Ja. größten digitalen Schwachstellen, die E-Mail-System oder.
Kann man tatsächlich jetzt noch gar nicht Websites. So festlegen, also sagen wir mal zumindest aus den Erfahrungen vom Projekt, weil es ja doch noch relativ in der Anfangsphase steckt. Was man halt immer sagen kann, ist halt, dass eigentlich ja deswegen machen wir ja die Schulung und das Training, dass der Mensch meistens die größte Schwachstelle ist. Also, dass da irgendwie unerlaubte Informationen weitergegeben werden oder dass eben dann auch auf Links geklickt wird, beispielsweise.
Also, es gibt es immer noch.
Gibt es immer noch.
Phishing-Mails reinfällt.
Okay. Genau, und tatsächlich durch KI werden dann die Phishing-Mails immer besser. Also, es ist ja ein ständiger Wettlauf eigentlich. Also, vielleicht kann man sagen, man hat jetzt die Nutzer so weit sensibilisiert, dass sie gut erkennbare Phishing-Mail erkennen, aber dadurch, dass KI auch täglich besser wird und eingesetzt wird für solche Zwecke, ist es halt immer schwieriger, das dann auch zu erkennen.
Ja. Wenn ihr gemeinsam mit den Unternehmen auch die Formate entwickelt, oder einfach genauer darauf eingeht, was im Wirtschaftsbereich so die Problematiken sind. Die lernen von euch. Umgekehrt könnt ihr bei denen natürlich reinschauen und sehen, okay, so und so sind die aufgestellt. Gibt es da irgendwelche Dinge, wo du sagst, da können wir auch lernen? Oder ist es auch die Erwartungshaltung von euch, dass ihr sagt, wir können hier sicher auch viel dazu lernen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, man muss sagen, dadurch, dass man ja mit den Unternehmen arbeitet und die uns dahingehend auch ein bisschen Vertrauen, sagen wir jetzt mal, entgegenbringen, weil wir die praktisch im Raum der Cybersicherheit unterstützen, kriegt man dann halt auch teilweise Einblicke, sagen wir, in deren Infrastruktur, eventuell sogar in Vorfälle, die in dem Zeitraum während des Projektes auch läuft und unsere Zusammenarbeit dann auftreten, kriegt man halt Einblicke. Natürlich würden wir das jetzt nicht weitergeben, aber das sind jetzt alles für uns Sachen, wo man sagt, okay, wir lernen jetzt aus der Praxis. So vorher wurde es gesagt im Intro, so ein bisschen weg vom Elfenbeinturm der Forschung, rein in die Praxis, dass man wirklich einmal sieht, so schaut es eigentlich wirklich aus, oder man merkt da, was sind eigentlich wirklich so Hindernisse oder Hemmnisse in einem Unternehmen, dass jetzt zum Beispiel bestimmte Cybersicherheitsmaßnahmen nicht umgesetzt sind.
Na gut, ich meine, das ist ja auch so der Auftrag der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, dass sie halt tatsächlich nah dran sind an dem, was draußen passiert und nicht in irgendeinem Geheimlabor irgendwelche Sachen erforschen oder entwickeln, die mit dem Leben zunächst mal vielleicht wenig zu tun haben. Wenn euer Projekt, das geht, glaube ich, bis Ende 27, hast du mir erzählt, ja. Ne? Wenn das mal fertig ist und ich dann quasi im Januar 28 euren Bericht lese, was bleibt da stehen? Also die Frage finde ich ganz wichtig und ich stelle die auch immer wieder Leuten, weil es gibt Forschungsprojekte mit tollen Ergebnissen, dann ist das Projekt zu Ende, die Förderung zu Ende, es gibt wieder Bericht geschrieben, der verschwindet irgendwo. Und das ist natürlich schade, weil hier viele Erkenntnisse gewonnen werden, die den Unternehmen ja auch nutzen können. Was genau. Meinst du, was von da übrig bleibt dann?
Also zum einen versuchen wir natürlich schon, dass dieses Netzwerk, das wir jetzt aufbauen, weitergeführt wird. Also dass es jetzt nicht nach diesen 2 Jahren ungefähr, die wir jetzt das Projekt haben, danach dann praktisch eingestampft wird und es dann verloren geht. Das beinhaltet natürlich dann, dass man schauen muss, wie wird das Ganze weitergetragen. Also hat man Folgefinanzierung, auf der man aufbauen kann. Aber der Gedanke ist natürlich nicht, dieses Netzwerk jetzt einfach dann fallen zu lassen, sondern das praktisch weiterleben zu lassen und weiterhin auch den Austausch zu den Unternehmen zu suchen. Zum anderen, am Schluss bleibt natürlich dann auch übrig, wir haben also praktisch Methoden erarbeitet, Schulungen erarbeitet, wo man sagt, die funktionieren in der heutigen Gesellschaft mit den Unternehmen und den Ansprüchen an die Unternehmen recht gut. Das heißt, auch davon kann man natürlich profitieren. Gut, wir als Hochschule haben wir natürlich einmal so weit, oder nicht angehalten, aber immer bestrebt, praktisch das Ganze auf wissenschaftliche Weise zu publizieren. Also ist auch der Plan in diesem Projekt, dass man sagt, wir betreiben empirische Sozialforschung, erfassen da die Daten und publizieren praktisch unsere Ergebnisse, dass es dann praktisch auch weitergegeben werden kann für andere Forschungsansätze, aber natürlich immer in anonymisierter Weise.
Ja. Gut, das sind halt natürlich die 2 Bausteine der Kommunikation, die ich ganz wichtig finde. Einmal natürlich das wissenschaftliche Publizieren, andererseits aber auch das, was wir 2 heute hier machen, dass wir halt über einen Podcast, den sich jeder Mann, jede Frau anhören kann, auf das Thema aufmerksam machen, auf euren Campus aufmerksam machen, auf euch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufmerksam machen, die ihr helfen könnt. Wie ist es, wenn ich jetzt einen krassen Notfall habe, ich werde gehackt, alles steht still? Da glaube ich, könnte man sich auch an den Campus wenden, ne? In Philosophen.
Genau, da kann man sich auch an Campus wenden. Entschuldigung. Wenden. Genau. Und wir können dann auch gezielt entweder selbstständig dann schon Ratschläge geben oder zumindest dann auch helfen, was jetzt die nächsten Schritte sind, die gemacht werden müssen. Wenn man zum Beispiel, wenn es jetzt dazu kommt, dass schon Daten abgeflossen sind, dass man Meldungen machen muss und sonstiges, da kann man eben praktisch mit unterstützen, da in diesen Prozess einzutreten.
Gut. Zu dir persönlich nochmal, würde mich natürlich interessieren, was dich da motiviert, speziell an diesem Thema zu arbeiten.
Also ich muss sagen, ich finde, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, immer wenn es zum Transfer kommt. Also ich habe auch schon Vorlesungen bei uns gehalten, weil ich es einfach immer spannend finde, so diese Forschungsergebnisse oder sagen wir mal sehr spezifische Forschung oder Methodik dann zu transferieren. Also weil vorher haben wir es kurz gehabt, wenn ich jetzt praktisch von unsupervised Machine Learning zu Anomalieerkennung in Netzwerken spreche, kann das schon sehr technisch und sehr komplex werden.
Klingt so, ja.
Genau, aber dann praktisch irgendwie so das zu meistern, das so weit runterzubrechen, dass es praktisch dann verständlich ist und dass die Leute ja verstehen, was man macht und warum das wichtig ist, das selber macht mir selber recht viel Spaß und deswegen ja, engagiere mich da gern in Projekten und teilweise auch in der Lehre.
Ich glaube, die Laien haben auch ein bisschen Problem, sich vorzustellen, was kann man denn da, was forscht man denn da? Ich meine, KI und das ganze Digitalisierungsthema ist ja eh in weiten Bereichen Blackbox und für Laien natürlich noch viel mehr als für euch. Darum ist es manchmal wahrscheinlich schwierig, auch sich vorzustellen, was ihr da macht, warum ihr das macht und wie ihr das macht.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade das Thema Cybersicherheit. Also Cybersicherheit ist so ein Thema, das wirklich nach außen transparent darzustellen, schwierig, weil was man wirklich mitkriegt davon ist eigentlich immer dann, wenn es nicht funktioniert. Also wenn halt dann diese Negativbeispiele oder diese negativen Schlagzeilen dann auftauchen, Unternehmen wurde gehackt, alles verschlüsselt, Daten abgeflossen. Das sieht man so von der Cybersicherheit, aber wenn es wirklich funktioniert, dann läuft es eigentlich ruhig im Hintergrund und man kann es schwer demonstrieren.
Wobei man denkt bei Cybersecurity natürlich immer jetzt so, okay, Computer gehackt, Firma steht still. Aber wir haben ja zunehmend andere Bereiche, wo das auch eine Rolle spielt. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Entwicklung des autonomen Fahrens denke oder auch jetzt schon an Fahrzeuge, die ja unheimlich viele Sensoren und damit Daten in sich haben und dadurch irgendwo auch auf digitalem Weg angreifbar werden. Also genau. Das betrifft uns quasi alle.
Ja.
Ich habe dir ja vorhin erzählt, wir haben eine Anfrage zum Thema, wie ist es mit Abhören von Handys? Selbst das ist ja eine Art von Datensicherheit. Oder wenn ich daheim eine Alexa habe, die da steht, was hört die mit? Oder was hört mein TV mit? Oder beobachtet er mich, welche Sender ich schaue? Wahrscheinlich das ja, aber hört er auch mit, was ich dazu rede? Keine Ahnung. Also.
Genau, also ja, es ist ein Thema, das betrifft uns alle. Ich meine, so viele Vorteile, die Digitalisierung hat, es öffnet halt viele Bereiche. Das heißt, wenn halt entsprechende Sicherheitsmechanismen dann fehlen, dann öffnet es leider halt auch die Einfallstore dann jetzt für Angreifer oder eben für Menschen mit ja, bösartigen Hintergedanken.
Okay. Umso besser, dass es Leute wie euch gibt, die da aufpassen. Gibt es irgendeine Geschichte, wo du sagst, es hat dich jetzt in der Zusammenarbeit mit den Firmen besonders überrascht oder gefreut oder inspiriert?
Ja, also da kommt mir ein Erlebnis, glaube ich, gleich in den Kopf. Das war relativ lustig. Also ich habe einen von diesen Escape Rooms betreut. Man muss dazu sagen, wie gesagt, das ist dann, wo so 60 Minuten sind normal für so ein Escape Room veranschlagt. Also das ist jetzt auch so, wenn man es privat irgendwo anders macht praktisch. Und das ist die Zeit, die Teilnehmer haben, sich da rauszurätseln. Und das Thema war tatsächlich Be the Hacker, also wo sich die Teilnehmer in so einen Hacker reinversetzen und dann praktisch bestimmte, ja, das System kompromittieren und dann Informationen erlangen sollten. Und das war dann die Teilnehmergruppe und die kommt da rein. Und das Erlebnis, das ich gehabt habe, die waren so schnell, dass ich wirklich Angst gehabt habe, dass sie nach 10 Minuten fertig sind. Also weil man beobachtet ja, was machen die dann? Und die waren so schnell in diesem System drin und haben die Daten abgegriffen und die Phishing-Mail versandt, die sie verschicken sollten, dass ich schon richtig gedacht habe, oh mein Gott, was mache ich mit denen die letzten 50 Minuten, wenn die so schnell sind? Und was sie dann wirklich daran gehindert hat, praktisch, was sie gehemmt hat in ihrem Vorankommen, war jetzt gar nicht das Technische, sondern dass in dem Raum nur ein Schlüssel versteckt war, den sie nicht gefunden haben.
Okay, also man sieht, das Analoge geht nicht ganz verloren und ist auch wichtig. Ne?
Genau, in dem Fall war es wichtig, aber ich muss jetzt sagen, da war ich wirklich, wirklich, sagen wir mal, positiv überrascht oder jetzt, ja, kann man so sagen, naja, positiv überrascht, wie affin da praktisch unsere Teilnehmer waren, eben mit den wenigen Informationen und Anleitungen, die sie da hatten, so schnell praktisch sich da einzuarbeiten und zu interagieren.
Aber sitzen die dann wirklich in einem Raum oder ist es nur virtuell, dass man sagt, okay, stellt euch vor, ihr seid in einem Raum und müsst
einen Rechner lösen? Nein, es ist wirklich ein Raum. Ist tatsächlich wirklich ein Raum.
Okay, ja, okay, sonst wäre es ja kein Schlüssel da. Ne?
Genau.
Okay.
In dem Fall war es dann, also simuliert dargestellt, der Raum von dem Unternehmen, wo sie praktisch dann Informationen finden und eine Phishing-Mail schicken sollten.
Okay. Alles klar. Dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich glaube, ich habe es ja gesagt, es ist ein sehr wichtiges Thema, das uns auch weiter begleiten wird. Wir werden auch gern weiter euer Projekt beobachten. Vielleicht sehen wir uns ja dann zum Ende des Projekts nochmal und du kannst nochmal erzählen oder jemand aus dem Team kann nochmal erzählen, was am Ende dabei rumgekommen ist und was so die Erfahrungen waren und auch wie es die Unternehmen so aufgenommen haben. Stefanie Merz, herzlichen Dank, dass du heute da warst bei uns und ja, man sieht einmal mehr, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, ich habe es ja schon gesagt, machen wirklich angewandte Wissenschaften, da ist Forschung, trifft da zusammen mit der Wirtschaft und mit den echten Problemen, die vorliegen, die man hat und die man lösen kann. Nochmal vielen Dank, dass du da warst und allen, die am Bildschirm sitzen oder an irgendeinem anderen Empfangsgerät, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal beim Forschungsfunk der Technischen Hochschule Deggendorf. Danke. Dankeschön.
Das war Forschungsfunk, der THD-Wissenschaftspodcast aus dem VLab in der Deggendorfer Veilchengasse. Bleib dran, wenn du mehr darüber erfahren willst, worüber an der Technischen Hochschule Deggendorf geforscht wird und was das tatsächlich auch mit dir zu tun haben könnte. Servus und bis zum nächsten Mal.